Dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Neues spricht, der Podcast, der über die großen und kleinen Geschichten über die schöne Stadt am Rhein berichtet. Und heute haben ich und der Marc,
hallo,
natürlich, du bist auch schon wieder am Start, haben wir wieder einen tollen Gast dabei, und zwar den Dennis Oswald.
Hallo.
Grüße dich, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Alter Medienprofi.
Genau, richtig. Dann wollen wir auch direkt einstarten mit den schnellen Quickrinos-Fragen.
Ja.
Und zwar, wenn du an Neuss denkst, denkst du an?
Ne Rhein.
Okay. Drei Orte, an denen ich gerne Neuss bin.
Am Rheinufer. Ziemlich viel auf jeder Fahrradstrecke, die es in Neuss gibt. Ich fahre gerne sehr viel Fahrrad. Und natürlich auch eigentlich überall in der Innenstadt. Vor allem im Sommer.
Wenn der kleine oder große Hunger kommt, gehe ich zu?
Ich gehe eigentlich gar nicht so oft. Das ist eine schwierige Frage für mich. Ich gehe eigentlich gar nicht so oft unterwegs essen. Ich koche lieber selbst.
Okay.
Ich bin schon der Zweite. Du bist einen Tag Bürgermeister. Was machst du?
Die Fahrradinfrastruktur verbessern.
Und die finale Frage, das kann Neuss besser?
Jetzt sag nicht die Fahrradinfrastruktur
verbessern. Die hat man gerade schon, aber das gehört definitiv dazu. Generell, ich würde es jetzt mal allgemein als das Outdoor-Angebot verbessern, sagen. Also mir fällt da so ein, jetzt gerade auf der Rennbahn, fehlt mir zum Beispiel persönlich, würde ich sagen, irgendwie eine Sanitäranlage oder sowas. Einfach um die Leute mehr ins Freie zu locken und die auch dazu ein bisschen mehr zu halten. Ich glaube, das ist so allgemein, was Neuss ein bisschen besser machen könnte, weil wir haben eigentlich genug Platz dafür.
Das ist wahr, auf jeden Fall. Das ist vernünftig. Ja, wir haben dich eingeladen, weil du machst eine sehr, sehr spezielle Art der Fotografie, nämlich Unwetterfotografie oder Wetterfotografie im Allgemeinen.
Extremwetterfotografie.
Genau, Wetterfotografie im Allgemeinen schon, aber speziell die Gewitter bilden schon den Schwerpunkt.
Genau, und hast auch gerade ein tolles Buch rausgebracht, das heißt Himmel und Hölle, ist erhältlich, um einfach mal Werbung zu machen.
Ja, muss ja auch sein.
Genau.
Erzähl mal.
Genau, ist erhältlich im Knesebeck Verlag oder auch bei mir selbst natürlich auch. Das habe ich zusammen mit einem guten Freund, dem Adrian Rohnfelder, gemacht. Der macht quasi das Gleiche wie ich. Also der fotografiert extreme Sachen, aber speziell Vulkane.
Na, spannend auf jeden Fall. Also sehr, sehr schöne Bilder. Gönnt euch das Buch auf jeden Fall. Kriegt man, glaube ich, in jeder guten Buchhandlung.
Ganz genau. Überall, wo es Bücher gibt, ist das erhältlich.
Und ansonsten dann bei dir selber über die Website?
Ganz genau, ganz normal über meine Website. Ich denke, die packt dann...
Die da ist?
DennisOswald.de, alles zusammengeschrieben, mit Dennis mit Doppel-N. Ich denke, die packt er ja bestimmt noch in die Shownotes.
Ja, ja, klar.
Definitiv.
Perfekt. Aber nur affiliiert, logischerweise. Ne?
Natürlich.
Wie kommt man auf die Idee, Extremwetter zu fotografieren?
Oh, das ist echt eine lange, lange, lange Geschichte. Die reicht mittlerweile... Oh Gott, ich werde alt. Die reicht mittlerweile gute bald 30 Jahre zurück, wenn man so will. Eigentlich fing das an, ich bin mit meiner Familie früher immer sehr viel in Frankreich gewesen. Jedes Jahr mindestens zweimal. Und meine Mutter hat viel, viel, viel fotografiert. Und dadurch bin ich halt sehr schnell irgendwie noch als, ja, gerade junger Teenager auch irgendwie an Fotografie gekommen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an eine Heimfahrt aus Südfrankreich, wir sind in das absolut übelste Unwetter geraten und ich fand das einfach nur total, ja, total geil, total faszinierend irgendwie. Und daraufhin, meine Mutter hat mich vor allem immer mit Sachbüchern sehr gefördert, die hat das natürlich gemerkt, dass ich das cool finde, habe ich immer viel mehr Lesestoff bekommen. Das war noch alles Zeiten, noch vor Internet, gab noch kein Internet.
Und das gab es mal.
Das gab es mal, genau. Und ja, und dann wuchs quasi so das Interesse zur Meteorologie, speziell Gewitter. Und die Fotografie, das hat sich so parallel zusammen entwickelt. Und dann kam irgendwas Internet und ich habe viel mitgekriegt, wie das in Amerika abläuft. Tolle Bilder da gesehen und Leute, die halt Gewittern hinterherfahren, um die zu fotografieren. Und irgendwann hatte ich dann einen Führerschein und habe mir gedacht, kannst du ja auch hier machen. Muss man ja nicht in Amerika machen, geht auch hier. Und dann, ja, wurde halt die Trefferquote, sage ich mal, höher, weil ich nicht mehr auf Gewitter warten musste, sondern ich bin zu denen hin. Also es war ein Prozess über viele, viele, viele Jahre.
Das hast du studiert?
Irgendwann, als dann die Fotografie sehr ernst wurde und ich damit auch dann angefangen habe, Geld zu verdienen, sage ich mal, habe ich dann auch Bock gehabt, dann noch mehr über die Materie zu erfahren. Parallel hat sich die Landschaftsfotografie entwickelt, weil Gewitter ist halt so ein bisschen nur so ein Sommerding und es gewittert halt nicht jeden Tag. Und ich hatte halt einfach Bock drauf und habe dann Geografie im Hauptfach und Meteorologie in Köln studiert, parallel, weil ich einfach, wie gesagt, noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollte, was ich da fotografiere und einfach Fachwissen erlangen wollte. Spannend.
Kannst du, also Meteorologie stelle ich mir immer vor, ist halt so dieses klassische Wettervorhersagen, Klimamodelle oder ist das, also Wettermodelle?
Also ich sag mal so, es kommt ein bisschen auf an, an welcher Uni du studierst. Am Anfang ist es alles ein bisschen sehr langweilig, wenn man so will. Es ist eigentlich nur Mathematik am Anfang.
Ah, okay.
Es ist nichts anderes außer Mathematik. Also wirklich, ich bin da durchs Grundstudium gegangen mit also Physik, die theoretische Physik. Dann war lineare Algebra und Analysis in der Mathematik dabei. Ein bisschen Chemie. Das war dann erstmal ein bisschen trocken. Und dann wirklich dann so, was man, wenn man so wirklich ans Wetter gehen will, das kam dann echt erst irgendwie ein bisschen später. Wie lese ich Wettermodelle? Wie erstelle ich Vorhersagen? Wie funktionieren Messinstrumente und sowas? Das kam dann erst später, aber dann wird es dann auch cool. Auf jeden Fall.
Okay. Ja, mega gut. Und dann hast du ja gesagt, irgendwann hast du dein erstes Gewitter oder deinen ersten Extremwetter fotografiert. Weißt du noch genau, wie das war? Hattest du vielleicht sogar Angst?
Nee, Angst eigentlich nicht, weil ich schon, also als ich das erste Mal draußen war, Angst kann ich da mich nicht dran erinnern. Eher so von wegen, cool, endlich meinen ersten Blitz erwischt. Eigentlich das Gefühl überwog da auf jeden Fall, weil vorher schon einiges an Wissen da war von Gewittern. Aber die Praxis war nur, die Erfahrung war noch nicht so ganz da. Natürlich zu dem Zeitpunkt war ein bisschen schwierig, dann natürlich auch das Gewitter einzufangen auf Bild und so. Aber das kam dann über die Jahre natürlich immer besser, weil ne, die Erfahrung wurde mehr und mehr Fachwissen auch in Bezug auf die Fotografie. Hm. Aber am Anfang der Angst eigentlich gar nicht, nein.
Die aber Fotografie hast du dir selber beigebracht?
Genau, Autodidakt. Oh, okay. Ich bin Autodidakt, ja. Einfach immer machen, viel lesen und ausprobieren hauptsächlich, ja.
Ja.
Cool, spannend, mega. Ja, und das heißt, du jagst auch den Gewittern hinterher.
Man kann sich das eigentlich so klassisch so ein bisschen vorstellen. Ich gucke schon, wo die Gewitter stattfinden und versuche dann natürlich dann zum gegebenen Zeitpunkt dann halt auch da zu sein, wo ich erwarte, dass was Fotogenes am Himmel erscheinen wird. Ich mache das jetzt jetzt auch schon 15 Jahre wenig mehr in Europa, weil einfach beruflich die Zeit dazu fehlt. Ich mache das jetzt eigentlich fast ausschließlich, ich würde sagen zu 90% nur noch in Amerika. Und da ist es, sage ich mal, es ist etwas einfacher da. Weil
warum ist es?
Es wohnen viel weniger Leute dort. Du hast also nicht hier wie hier so viel Verkehr. Du kannst dich viel besser bewegen. Das Land ist extrem flach. Über zehntausende Quadratkilometer. Du kannst da teilweise Gewitter sehen, die sind 400 Kilometer weit weg. Okay. Also so weit kannst du den Himmel beobachten da quasi. Mhm. Also du kriegst da viel mehr mit. Das Wetter läuft ein bisschen geradliniger ab, also wie hier, weil das Land so flach ist unter anderem. Das ist natürlich noch ein bisschen komplexer, aber die Modelle, die es vorher berechnen, sind mit der Realität doch schon etwas besser, die stimmen besser überein. Mhm. Also können wir die Vorhersagen auch ein bisschen besser machen. Und wenn ich darüber fliege, beschäftige ich mich 24/7 natürlich dann nur damit. Und nicht wie hier, ja, du bist noch arbeiten, irgendwie um 15 Uhr machst du Feierabend vielleicht. Und dann abends geht vielleicht noch was, das ist dann alles so ein bisschen hektischer. Aber da drüben ist das dann alles, sag ich mal, wenn man sich hundertprozentig darauf konzentrieren kann, das ist das natürlich ein bisschen angenehmer.
Beschreib uns doch mal so einen Tag, wenn du in den Staaten bist. Womit wachst du morgens auf?
Womit wache ich morgens auf? In der Regel in so einem, sag ich mal, wirklich so einem klischeehaften, abgeranzten Motel. So kann man sich das wirklich vorstellen. Die sind in der Regel eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist jetzt kein Holiday Inn oder sowas, wo man irgendwie, es ist einfach dann auf Dauer zu teuer. Aber auch die kleinen Dinger, die sind eigentlich nur alt und abgeranzt, aber sind in der Regel auch sauber, ist alles cool dann, alles okay. Aber klar, in der Regel wachen wir da auf. Das ist der erste Blick, geht morgens nach dem ersten Kaffee, das ist erstmal das Wichtigste. Und in Amerika einen guten Kaffee zu kriegen, ist wieder ein ganz anderes Thema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
Und gutes Bier zu bekommen, ist ja auch noch
eine andere. Nee, das ist gar nicht so... Schwer. Nee, man muss nur genau wissen, welches und wo.
Da steht da denn Warsteiner drauf?
Nee, viel besser. Es gibt wirklich, also selbst darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. Es gibt gerade im Mittleren Westen extrem viele ehemalige deutsche Auswanderer, die schon seit Generationen da sind. Da sind natürlich auch ein paar Braumeister dabei. Und gerade in Colorado, da ist ganz speziell, gibt es ganz viele kleine, ganz lokale Brauereien, die nichts damit zu tun haben, was da sonst so los ist. Deswegen, das funktioniert gut.
Ich könnte da jetzt eine Geschichte erzählen, aber ich glaube, das wird ein bisschen für eine Enttäuschung, die ich letztens in Amerika hatte. Aber es ist eine andere Geschichte.
Ja, nee, also wie
aber
gesagt.
Aber Kaffee.
Genau, Kaffee muss erstmal sein morgens und dann werden erstmal die Wettermodelle studiert. Und man muss sich jetzt so vorstellen, man ist dann nicht überrascht morgens, man ist dann ja quasi schon 24/7 über Tage ja in diesem Thema drin, wenn man fort ist. Man erwartet dann morgens, wenn den Computer aufmacht, schon ungefähr in welcher Region es ist. Dann geht es eher nur noch um Details. Wann genau hat sich die Region ein bisschen verschoben? Und dann gucken wir mittlerweile natürlich auch darauf, nicht nur, wo es Gewitter gibt, sondern wo erwarten wir photogene Gewitter? Und nicht einfach nur eine schwarze Wand mit sinnflutartigem Regen und das sieht nach nichts aus. Wir wollen ja natürlich tolle Wolkenstrukturen haben und so weiter und so fort. Und das kann man aus den Modellen schon ein bisschen schon ansatzweise so ablesen, dass man es ein bisschen steuern kann. Aber wir reden immer noch über Natur, es funktioniert natürlich nie zu 100%. Aber deswegen sind auch genauso wie Enttäuschungen auch manchmal natürlich auch totale Überraschungen dabei. Ne?
Das heißt, es gibt auch Leerfahrten, also wo du dann irgendwo hinfährst?
Und ja, natürlich.
Ist nicht so.
Ja, natürlich. Also es gehört einfach dazu. Also nicht jeder Tag, wo man was erwartet, wo die Wettermodelle dir tolle Sachen zeigen, ist dann auch ein Treffer. Es kann sein, dass sich irgendwas verändert hat in der Atmosphäre im Laufe des Tages, was dann die ganze Sache zum Scheitern verurteilen lässt. Das ist einfach auch normal. Irgendwie Gewitter entstehen gar nicht erst oder es sind zu schnell zu viele Gewitter, dann werden sie auch nicht so fotogen. Das kann auch passieren. Mhm. Aber in der Regel, wie gesagt, nachdem wir die Modelle gecheckt haben und eigentlich dann geguckt haben, wo es hingeht, kurzes Frühstück, ab auf den Highway und dann, wenn wir Glück haben, müssen wir nur 2-3 Stunden fahren. Wenn wir Pech haben, 5-6. Und dann sind wir in der Regel dann nachmittags irgendwo da in dem Gebiet, wo wir denken, dass es losgeht. Und dann heißt es eigentlich nur warten, 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 bis die Wolken endlich mal in die Höhe schießen und dann erst ist die Jagd eröffnet.
Ja,
also
Wahnsinn.
90% des Tages sind eigentlich sehr unspektakulär.
Mhm.
Aber du bist natürlich die ganze Zeit auch in der Gegend, also der Weg ist auch ein bisschen das Ziel, selbst ohne Gewitter. Du bist da eigentlich in der Gegend ja unterwegs, wo kein Tourismus ist. Keiner kommt auf die Idee, in Kansas Urlaub zu machen. Oder in Oklahoma oder in Nebraska. Und selbst da gibt es ziemlich viele coole Ecken. Und gerade weil es da so gut wie gar keinen Tourismus gibt, ist das dann nochmal ein bisschen, auch von der Kultur, von den Leuten her, nochmal ein bisschen, sag ich mal, intensiver.
Okay. Du weißt also morgens auch nicht, wo du am Abend schläfst?
Nicht genau, nein. Nein, also das wird eigentlich erst entschieden, wenn wir wissen, okay, der Fototag, das ist jetzt, das Thema ist durch. Und dann gucken wir vielleicht mal irgendwo im Netz, so wo ist die nächste Möglichkeit, wo kann es hingehen. Dann wird ein Hotel gebucht, dahin gefahren, wenn es schlecht läuft, hast du schon echt einen langen Tag hinter dir und dann, oh nee, noch 2 Stunden fahren, bis du ins Bett kannst oder bis du ein Bier aufmachen kannst oder so was. Also das kommt schon mal vor, ja.
Du hast die ganze Zeit von wir gesprochen. Das heißt, du bist nicht alleine unterwegs.
Richtig, alleine wäre das zu brutal. Also wir fahren also im Schnitt, kann man eigentlich sagen, auf der Reise jeden Tag 500 bis 700 Kilometer.
Wer ist wir? Also du hast ein...
Genau, das sind 2 Freunde von mir. Einer kommt hier aus Düsseldorf.
Mhm.
Wir kennen uns auch schon seit bestimmt 20 Jahren, haben uns auch über das Wetter kennengelernt. Und der andere kommt aus Reutlingen und ihn kenne ich auch übers Wetter. Und wir machen das jetzt zusammen, speziell in der Konstellation, jetzt auch schon über viele, viele, viele Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das erste Mal war. Ich glaube, 2016 war ich das erste Mal mit denen unterwegs. Ja. Und das hat sich so gut eingespielt, dass wir es eigentlich jetzt ausschließlich in Start zusammen machen. Und dann die Aufgaben verteilen sich dann natürlich. Erstmal die Kosten werden tierisch gesenkt, weil du das alles durch 3 teilen kannst. Die Fahrerei wird durch 3 geteilt und es ist dann schon deutlich angenehmer. Und macht natürlich auch mehr Spaß, das zusammenzutun.
Verstehe. Was für eine Ausrüstung braucht ihr, um A, Wettermodelle zu bestimmen und B, um dann am Ende das Foto zu schießen?
Eigentlich auch gar nicht so viel, wie man jetzt denken würde. Eigentlich, also theoretisch Wettermodelle können wir am Handy nachgucken.
Okay.
Das ist kein Problem, also mobiles Internet. Wir haben natürlich immer trotzdem einen kleinen Laptop dabei. Das ist dann aber eher wegen Datensicherung, wenn wir später die Speicherkarten leer machen wollen, auf externe Festplatten, die Fotos ziehen wollen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, aber ansonsten geht das auch theoretisch am Handy. Ist natürlich am Computer ein bisschen angenehmer, das zu machen. Aber ansonsten...
Das heißt, aktuelle, also wirklich das Umgebungswetter messt ihr gar nicht?
Nee. Also die Daten, das ist auch in Amerika deutlich einfacher, an die Daten ranzukommen als hier. Jeder hat da freien Zugriff drauf. Das Messnetz ist nicht so dicht wie in Mitteleuropa, würde ich sagen. aber für die Gegend mehr als ausreichend, sogar sehr, sehr gut. Und die Daten sind komplett frei zugänglich. Satellitenbilder einminütlich teilweise aufgelöst und 2x2 Kilometer pro Pixel aufgelöst. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Davon träumt man hier, sag ich mal, wenn man die frei haben will. Ist alles total offen und umsonst. Genauso wie viel mehr hochauflösende Wettermodelle sind auch umsonst. Da drüben kann man sich auch von hier angucken, ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, die Datengrundlage ist einfach erstmal für uns ideal. Und ansonsten, was brauchen wir? Ein mobiles Internet ist halt wichtig, damit wir unterwegs immer auf die, sag ich mal, auf die aktuellen Werte auch gucken können und halt auch Straßenkarten gucken können. Das ist auch sehr, sehr wichtig dabei, weil wir müssen ja navigieren zu den Gewittern. Und wenn es mal da ist, musst du auch gucken, dass du in Sicherheit mit dem Gewitter navigieren kannst, ohne dass du da mal irgendwie falsch abbiegst und danach das Auto zerhagelt hast oder irgendwie sowas. Das will man ja auch vermeiden. Aber ansonsten aber auch so fotografisch und sowas. Ich habe 2 Kameras dabei. In der Regel eine macht Zeitrafferaufnahmen. Mit der anderen fotografiere ich ganz herkömmlich. Und ich habe 2, 3 Objektive dabei, hauptsächlich Weitwinkel, 1 Tele für bestimmte Sachen. Und ansonsten viel mehr ist das eigentlich gar nicht, was ich dabei habe. Also ich bin eigentlich relativ, sag ich mal, mit wenig Equipment unterwegs, weil ich mich dann auf das, was ich dabei habe, viel besser konzentrieren kann. Also, in dem Fall, ich habe das über die Jahre auch gelernt, weniger ist mehr. Klar, noch Stative und sowas, das natürlich auch, aber jetzt nicht irgendwie noch eine Kamera und noch eine Videokamera und noch das und das. Die Zeiten sind vorbei, das war früher mal so. Aber jetzt mittlerweile wirklich nur noch, sag ich mal, ich weiß, womit ich meine Fotos machen möchte und das ist dann in der Regel so und konzentriere mich dann lieber darauf.
Du machst die Bilder natürlich nicht für dein eigenes persönliches Fotoalbum, sondern du stellst die Bilder auch großen Zeitschriften zur Verfügung.
Genau, aber ich sag mal so, die ursprünglich, also sag ich mal, am Anfang steht der Gedanke schon, das ist eine private Reise, die ich da auch mache und ich fotografiere erstmal nur für mich. Die Fotos, wenn sie einmal fertig sind, werden die natürlich, sag ich mal, auch angeboten und werden auch öffentlich ausgestellt und so weiter und daraus ergibt sich dann natürlich dann immer wieder was. Da gibt es dann auch mal Abnehmer von Zeitschriften, es gibt von den Zeitraffer-Sachen gibt es dann Dokumentationen, die abnehmen, also über die ganze Bandbreite eigentlich hinweg. Also das, und über die Jahre hat sich das dann halt auch so entwickelt. Die Leute, da gibt es natürlich jetzt auch Kontakte zu. Du weißt manchmal, wer was wie vielleicht brauchen kann oder haben möchte. Und dann bietet man es dann auch manchmal direkt an, weil man den Draht zu dem jeweiligen Redakteur oder sowas auch hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich einer beauftragt, das zu tun.
Ach so, okay.
Nee, ich mache das in der Regel erstmal nur für mich und verkaufe dann meine fertigen Werke, wenn man es so will. Mhm. Das ist eigentlich eher der grundlegende Gang.
Okay, spannend. Okay, alles klar.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das Ganze in so ein Buch zu packen?
Das ist eigentlich auch ganz witzig. Ein Bildband wollte ich eigentlich immer schon mal machen. Das war schon immer irgendwie so die Idee und ist natürlich nicht so einfach, einen Verlag davon zu überzeugen, von so einem Thema, weil die müssen ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten und so weiter. Das versteht man ja auch. Und dann brauchst du einen echten Lektor, der sagt, geil, will ich machen. Und dann musst du das natürlich noch irgendwie bei der Geschäftsführung durchkriegen, so wenn ihr ein Programm vorstellen, so das möchte ich hier und so, ne? Okay, aber jetzt speziell das Buch ist entstanden mit Adrian halt zusammen, mit dem Vulkanfotografen. Den habe ich kennengelernt 2017 auf einem Vortrag. Er hat da seine Stories erzählt über seine Vulkantouren. Ich habe meine Stories erzählt über meine Wettertouren und wir haben uns dann abends irgendwie unterhalten. Das merkt man so, das passt irgendwie auch menschlich so direkt. Und dann haben wir uns halt einfach mal verabredet, ja, lass mal was machen. Egal was. So, erstmal einfach so, lass mal in Kontakt bleiben, vielleicht passiert ja irgendwann mal was. Haben wir uns ein paar Monate später getroffen, das muss dann so Anfang 2018 gewesen sein. Und da haben wir gedacht, lass mal einen Vortrag zusammen machen. Weil er war schon viel mehr in diesem Vortragsding drin wie ich. Ich hatte damit noch gar keine Erfahrung, also sehr, sehr wenig. Und dann haben wir zusammen einen Vortrag entwickelt, der hieß dann Himmel und Hölle. Und dann haben wir irgendwann gesagt, lass doch, jetzt wäre natürlich auch noch geil, zum Vortrag das Buch zu machen. Und dann kam Corona. Und dann weiß jeder, was da war in der Zeit. 2 Jahre lang quasi überhaupt nichts. Dann hatten wir sogar schon, aber kurz vor Corona, schon eine schriftliche Zusage bei einem sehr großen Verlag, der auch international verlegt, eine Zusage für dieses Buch. Das wurde dann abgesagt leider, wegen der ganzen Geschichte. Und als es dann Anfang letzten Jahres und früher so, man merkte, da ging es ja so ein bisschen wieder los. Und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt schau mal, was geht. Dann haben wir mit einem Verlag geredet, in dem Fall jetzt mit Knesebeck. Und die haben dann direkt gesagt, machen wir. Haben wir gesagt, cool, alles klar. Dann, und dann ging die Arbeit los. Haben wir ratzfatz gemacht. Also ging relativ schnell, weil das Konzept vom Vortrag schon da war. Und dann haben wir das Buch halt relativ, die waren dann von dem Konzept halt, wie es aufgebaut werden soll, auch sehr überzeugt. Natürlich ist das im Detail ein bisschen anders, weil ein Buch funktioniert natürlich anders, wie wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe und euch die Storys dazu komplett erzähle. Und vor allem dann noch mit zwei Mann, wo man sich die Bälle so ein bisschen hin und her wirft. Aber das haben wir schnell, sag ich mal, auf Buchformat dann umbauen können. Ja, und dann kam das jetzt Anfang diesen Jahres im März auf den Markt. Da sind wir sehr glücklich drum. Und das Coole war, wir konnten es auch direkt das allererste Mal zeigen auf der Mundologia in Freiburg. Das ist so Europas größtes Vortragsfestival. Da ist auch alles, was Rang und Namen hat, irgendwie jedes Jahr. Das ist, an drei Tagen sind da über 20.000 Leute zu Besuch. Okay. Das ist ein Riesending. Und wir durften, sollten eigentlich 2021 da unseren Vortrag halten. Und die haben zum Glück uns im Programm behalten, bis es wieder ging. Okay. Und das Coole war, Leute hatten ja schon Karten gekauft dafür. Und sie sind trotzdem noch, und es war ausverkauft, beide Male. Mhm. Und sie sind alle gekommen. Wir hatten nur zwei freie Plätze, die das anscheinend nach zwei Jahren dann nicht mehr auf dem Schirm hatten.
Wie viele Leute waren das?
Es waren jeweils über 400. Also Boah. Wir waren, glaube ich, bei insgesamt 870 oder sowas dann an dem einen Nachmittag. Mhm. Das war schon ganz cool. Ziel wäre es jetzt als nächstes, den großen Saal zu kriegen irgendwann mal. Der ist der Knaller gewesen.
Wenigstens, wenn wir hier fertig sind.
Genau, dann auf jeden Fall. Nee, das war echt cool. Eine tolle Erfahrung auch. Super gute Stimmung und ich dachte da auch mal so, dass Leute sich für so einen Quatsch irgendwie, was wir da machen, wir machen ja irgendwie auch ein bisschen Blödsinn, wenn man es so will. Ne? So ist ja irgendwie manchmal ein bisschen negativ behaftet, diese ganze Sache mit Unwettern und Vulkanausbrüche und sowas. Also viele denken da direkt an Katastrophe.
Ja, aber die Faszination dafür besteht ja immer.
Bei uns, unsere treibende Kraft ist die Faszination generell an Naturgewalten.
Ja.
Und in meinen Augen ist es eigentlich nicht immer, das ist natürlich, darf man jetzt auch nicht pauschal so verstehen, aber eine Naturkatastrophe ist es oft erst dann, wenn der Mensch direkt davon betroffen ist. Von einem Tornado zum Beispiel oder von einem Vulkanausbruch. Zieht der Tornado einfach nur über offenes Land, wo nichts ist, redet keiner drüber. Bricht ein Vulkan, also in Japan gibt es einen, der bricht jeden Tag ein paar Mal aus. Redet keiner drüber, das ist einfach da normal, das gehört dazu. Da. Und da passiert dann auch in der Regel nicht viel. Aber es ist trotzdem genauso spektakulär und es sieht trotzdem genauso toll aus. Aber das ist halt die Natur. Vulkanausbrüche, Gewitter, Tornados gab es schon, da gab es uns alle, also die Menschheit noch gar nicht. Ja. Ne? Also deswegen, ich finde das immer, das muss man immer so ein bisschen differenziert sehen. Aber wir versuchen halt, also das ist eigentlich so unsere Faszination und die Schönheit der Natur den Leuten zu zeigen. Also einfach so ein bisschen so, wie wir es fühlen. Irgendwie so, wie wir es und mit unseren Augen sehen, das ein bisschen mitzugeben, dass das einfach auch Teil unseres Lebens ist.
Ja. Ja, ich finde das total faszinierend, dass ihr da dann auch den Stürmen hinterher jagt. Wie lange bist du bei so einem Trip unterwegs? Also bist du da einen Monat unterwegs, eine Woche oder wie lange?
Genau, also im Schnitt eigentlich 4 Wochen. Mhm. Das ist, variiert manchmal ein bisschen. Dieses Jahr waren es jetzt nur 2 Wochen, weil wir das beruflich jetzt dieses Jahr nicht anders geregelt bekommen haben. Aber ich würde sagen, so im Schnitt waren es bis jetzt immer eigentlich, haben wir 4 Wochen hinbekommen eigentlich, ja.
Und wie viele Gewitter kriegst du in diesen 4 Wochen unter? Also wie
ganz unterschiedlich. Ja? Ganz unterschiedlich. Von 25. Okay. Ja. Oder sogar jeden Tag 28, so hatten wir auch schon, bis auf...
Am Tag 28?
Nee, so rechnen würde, sogar noch viel, viel mehr. Aber so von der Anzahl der Reisetage, wenn man so will, da hatten wir schon wirklich 28 Reisetage, 28 Gewitter. Dieses Jahr waren wir 14 Tage drüben, 16 Tage insgesamt unterwegs, 14 Gewittertage. Ich hatte aber auch schon 28 Reisetage, 4 Gewittertage.
Mhm, okay.
Also das weiß man vorher... Wir fliegen natürlich dann immer rüber zu der Zeit, wenn natürlich Hochsaison ist.
Das ist wann?
Das ist in der Regel so für uns, also für uns persönlich, wo es am interessantesten ist, so Anfang, Mitte Mai bis Mitte, Ende Juni. So, und wir versuchen dann immer so in der Mitte davon, da unterwegs zu sein. Aber du weißt es vorher nie. Du weißt nie, was dich erwartet. Es kann sein, dass du da 4 Wochen im Dauerhochdruck sitzt und nur Sonne hast. Ja. Aber das ist dann auch nicht schlimm. Du bist dann in den USA, du bist... in der Nähe der Rocky Mountains und da gibt es so viel anderes zu sehen auch. Also wir sind da gar nicht dann, das Ziel ist zwar das Wetter, aber wir sind jetzt nicht traurig, wenn es halt mal kein Wetter gibt. Da haben wir dann endlich mal Zeit, uns Sachen anzugucken, die wir schon über die Jahre gesammelt haben, die bei uns auf der Liste stehen.
Da hast du ja auch schon viele Fotos von gemacht. Ne?
Also natürlich auch, klar.
Grand Canyon und so kann man sich angucken bei dir. Ne?
Durch so Sachen ist dann halt das dritte Kapitel so ein bisschen von meiner Seite aus entstanden. Das dritte Kapitel im aktuellen Buch sind halt die Wüstenlandschaften. Das ist halt meine Leidenschaft. Und beim Adrian ist das lustig gewesen, dass es bei ihm auch parallel so dazu kam. Er musste für seine Vulkantouren sehr viele Wüsten bereisen. Und hat dadurch die Leidenschaft auch noch zusätzlich für Wüsten bekommen. Bei mir ist es einfach so, wenn es keine Gewitter gibt, sind Wüsten für mich so das Faszinierendste an Landschaft eigentlich. Weil die auch wiederum durch extremes Wetter, extremes Klima geprägt wurden. Okay. Und man kann auch da extremes Wetter erleben. Und halt die Wüste, klassisches, jeder denkt direkt an, was denkt ihr, wenn ihr an Wüste denkt?
Sand.
Trockenheit.
Ja.
Genau, und dann ist aber schon so quasi fast Punkt.
Ja.
Und Wüste ist so viel mehr. Wüste ist so vielfältig. Du hast da ausgetrocknete Salzseen, du hast da ausgetrocknete Seen mit extrem krassen Lehmböden, die jetzt total komische Strukturen haben. Es gibt hohe Berge, es gibt sogar Schnee in der Wüste und so weiter und so fort. Es gibt da so viel, vor allem auch viele Felsformationen, die gerade durch Sand und Wind geschliffen und geformt wurden. Total bunte Felsen wegen den Sedimenten und so weiter und so fort. Also die Wüste kann einem auch wirklich sehr viel unterschiedlichen Kram geben und zeigen. Und was ich da sehr toll finde, ist einfach die Ruhe. Ich habe es noch nie so ruhig erlebt wie da. Also so nichts, was ein Geräusch da verursacht. Weil es sind keine Bäume, nichts, null. Das ist jedes Mal aufs Neue extrem spannend. Weil das kennen wir gar nicht. Dieses Leise. Wenn du hier in der Natur stehst, irgendwo ist ein Baum, der raschelt in die Blätter.
Autobahn,
ein Tier hörst du oder sowas und da ist einfach gar nichts.
Hm.
Wirklich 0,0. Das fühlt sich manchmal so an, als ob man irgendwie in einem schalldichten Raum steht und dann auch noch Oropax drin hat.
Hm.
Aber deine Augen sehen halt endlose Weiten und voll deren abgefahrenen Kram. Und das passt im Gehirn irgendwie so nicht so ganz so zusammen. Und es ist dann jedes Mal so, ich muss immer anfangen zu grinsen, denken so, ja, das ist irgendwie geil. Also es ist schwer zu erklären, man muss es selbst mal irgendwie erleben. Also, aber da gebe ich einen Tipp, am besten nicht im Sommer in die Wüste fahren.
Hier ist es da etwa warm in der Wüste.
Ein bisschen. Aber im Winter kann es natürlich auch extrem kalt werden, wiederum. Ja. Nee, also es kommt darauf an, über welche Wüste wir natürlich reden. Ich war jetzt hauptsächlich in der Mojave-Wüste in den USA, Death Valley ganz speziell, habe ich sehr viel gemacht. Und da hat man im Winter... Da sind ja hohe Berge drumherum. Auf den Bergen ist es auch eiskalt. Im Tal ist es aber angenehm mild, sage ich mal. Ganz unterschiedlich. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und halt extrem trocken.
Mhm.
Also auch die Luft extrem trocken. Das heißt 0 Grad und die Luft da ist nicht so wie hier 0 Grad. Da friert man und bei weitem nicht. Also selbst bei minus 5 Grad kannst du im Pulli rumrennen, solange es nicht windig ist.
Okay.
Gar kein Problem. Das ist schon, aber selbst das am Wetter fasziniert mich dann, weil so trockene Luft kennen wir hier auch nicht. Das ist für mich dann auch irgendwo eine Art Extrem.
Mhm.
Ist zwar schwierig, um ein Foto zu bannen, aber das Gefühl, das zu erleben und da zu sein, das kommt ja, das ist ja auch ein Teil der ganzen Geschichte.
Ja, jetzt habe ich Blut geleckt.
Jetzt, okay.
Wie fange ich an, wenn ich Extremwetterfotograf werden möchte? Also was würdest du mir raten mit deinen Erfahrungen? Was sollten meine ersten Schritte sein, um auch in die Richtung zu gehen?
Ich würde sagen, so ein bisschen zwei Sachen. Erstmal sollte man sich ein bisschen informieren, wie erfahre ich, wann und wo ein Gewitter überhaupt existiert. Das ist heutzutage natürlich ein bisschen einfacher als noch Ende der 90er Jahre, wo ich angefangen habe. Aber es gibt mittlerweile viele Wetter-Apps, die natürlich direkt eine Vorhersage geben oder sowas. Aber ihr kennt es ja beide, es ist ja manchmal nur so ein Symbol.
Mhm.
Und das bringt dich dabei natürlich nicht so ganz weiter. Aber es gibt natürlich dann auch Wetterradar oder Regenradar oder sowas, und dann sieht man natürlich am Tag auch, wo schwirren gerade Gewitter rum oder sowas. Ne? Also daran kann man sich erstmal ganz gut orientieren. Sag ich mal, es gibt sehr viel Lesestoff im Internet natürlich auch, dass man erstmal, sag ich mal, so die Grundlagen, wie entsteht überhaupt ein Gewitter, das würde ich als erstes mir vielleicht erstmal aneignen. Damit ich
Kannst du da konkret was sagen, wo man eventuell schauen kann oder was?
Einfach googeln. Da gibt's Tonnen an Material im Netz. Wirklich. Also wirklich erstmal so die Grundlagen. Wann kann überhaupt erstmal ein Gewitter entstehen? Wenn man das erstmal weiß, dann ist man schon mal, sag ich mal, einen ganz großen Schritt weiter. Weil dann an vielen Tagen weißt du, brauchst du gar nicht erst zu gucken, weil passiert dort eh nichts. Mhm. Und das weiß man dann einfach. Aber das ist auch, sage ich mal, relativ schnell gelernt, erstmal so die Grundlagen, wann kann überhaupt erstmal ein Gewitter entstehen. Das geht natürlich extrem ins Komplexe rein irgendwann, aber so erstmal, dass man zwar grundlegend erstmal weiß, okay, heute kann ich mit Gewittern rechnen und ich weiß auch warum. Das ist erstmal so das Erste, aber einfach googeln, da gibt es genug. Das Zweite wäre parallel unbedingt, sich damit vertraut zu machen, dass das nicht ganz ungefährlich natürlich ist. Man sollte schon ein bisschen wissen, was man da tut. Nicht leichtsinnig irgendwie draußen rumlaufen, wenn Blitzschlaggefahr ist und sowas, weil selbst ein schwaches Gewitter, ein Blitz reicht und das geht da nicht gut aus. Mhm. Das will man natürlich vermeiden und es gibt natürlich, sage ich mal, Bereiche von Gewitter, wenn es noch nicht regnet, ist es natürlich etwas sicherer, als wenn ich mitten im Regen stehe, aber mitten im Regen will ich natürlich auch nicht fotografieren. Wiederum. Ne? Also das eine schließt das andere wieder so ein bisschen aus. Aber sage ich mal generell, wie verhalte ich mich auch ein bisschen bei einem Gewitter? Das kann man natürlich auch alles nachlesen, wenn wir das jetzt mal erzählen. Also das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Aber ein bisschen, sage ich mal so, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit, wie gehe ich überhaupt, wie verhalte ich mich, wenn ich draußen bin mit Gewitter? Natürlich, wenn ich mich ins Auto setze, bin ich vor Blitzschlägen zum Beispiel ziemlich sicher.
Faradayscher Käfig.
Ganz genau, das ist das Ding. Kommt das Gewitter aber, sage ich mal, so nah, dass ich schon reingerate und ich sitze im Auto und es ist extrem stürmisch und Bäume sind in der Nähe, kann natürlich ein Ast abreißen, Baum kippt mir aufs Auto fallen und das ist im schlimmsten Fall dann auch das letzte Mal gewesen. Das sind dann alles so, sage ich mal, so Kleinigkeiten, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte und, sage ich mal, die, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür.
Dann sag's auf Englisch.
Awareness.
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit, ja. Die Situationsaufmerksamkeit, einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstand und ein bisschen Hintergrundwissen natürlich, wie verhalte ich mich dabei. Ich will natürlich auch nicht, wenn Großhagel kommt, da im Regen rumtanzen. Ein Hagelkorn auf den Kopf und dann will keiner. Ne? Also einfach so ein bisschen die Situation auf jeden Fall im Auge behalten. Und wie gesagt, man hat heutzutage die Wetter-Apps viel, wo man Regenradar gucken kann. Man kann es ganz gut abschätzen, wie lange, wenn man das Regenradar in der Hand hat, wie lange braucht das noch, bis es bei mir ist. Man sieht es ja auch vor einem, wenn man gerade draußen ist zu fotografieren. Einfach, wenn man das erstmal, sage ich mal, so ein bisschen verinnerlicht hat und ein bisschen weiß, was da passiert, ich glaube, dann kann man auf jeden Fall schon mal ganz gut loslegen, auf jeden Fall. Und dann ist der zweite Punkt natürlich die Fotografie. Wie fotografiere ich? Und da würde ich sagen, ausprobieren, machen. Weil, und gucken, dass die Linse vorne trocken bleibt. Das auf jeden Fall.
Jetzt,
nein, also wirklich einfach erstmal machen. Weil gar nicht auf den Auslöser drücken, dann hast du gar kein Foto.
Ja, klar.
Du kriegst aber sehr schnell, sage ich mal, mit, was vielleicht falsch gelaufen ist am Foto. Ist das Überblicht? Ist das Unterblicht? Heutzutage kann man es sofort am Display checken. War früher nicht so. Ich habe noch auf Film angefangen. Da habe ich das erst eine Woche später gesehen, was habe ich alles jetzt wieder falsch gemacht. Na, also heutzutage ist das alles ein bisschen einfacher, ein bisschen, sage ich mal, kann man sich die Fotografie deutlich schneller beibringen.
Das ist wahr. Kann man das auch hier, also würdest du als Anfänger jemandem raten, das auch in Deutschland bzw. Europa durchführen zu können? Oder würdest du eher sagen, komm, geh nach Amerika, da hast du...
Amerika würde ich als Anfänger von abraten.
Okay.
Also Amerika ist wirklich, jetzt auch natürlich nicht jeden Tag, aber insgesamt gesehen doch schon mehr eine andere Liga als hier. Mhm. Die Bedingungen für echt gefährliche Sachen sind da deutlich häufiger gegeben als bei uns. Natürlich muss man auch wieder sehen, Amerika ist viel, viel größer als natürlich jetzt hier Mitteleuropa oder so. Aber ich muss sagen, ich habe das zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in Amerika war, schon über 10 Jahre gemacht. Und ich bin froh, dass ich es nicht früher gemacht habe, weil ich glaube, da wären viele Sachen schiefgelaufen. Und das ist auch am Anfang ist nicht immer alles rund gelaufen. Es ist zum Glück nie was passiert, weil dann ist man eher defensiver an die Sache auch rangegangen. Heutzutage mache ich das da drüben ganz anders wie damals. Aber anfangen würde ich dann lieber erstmal hier. Aber ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass es nicht sowas auch in Europa gibt, was echt heftig und richtig übel werden kann. Gibt es natürlich auch. Also das ist nicht ausgeschlossen.
Gab es bei dir mal eine Geschichte, wo du gesagt hast, oh, das war knapp?
Ja, gibt da schon so ein, zwei Sachen, so, die vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen sind. Aber das habe ich, eine Sache, da wurden wir komplett zerhagelt. Mhm. Das war auch in Amerika, das habe ich seitdem aber so auch nie wieder erlebt. Ich weiß nicht, also ein Hagelkorn entsteht ja in der Gewitterwolke, in dem das immer wieder hochgeschleudert wird, fällt runter, wird wieder hochgeschleudert und dann wie in so einer Waschtrommel immer wieder und dann wächst halt immer wieder mehr Eis an dem Hagelkorn und dann wird das größer. Wenn es zu groß ist, fällt es einfach aus der Wolke unten raus. Da war aber der Wind in der Wolke so stark, dass die Dinger oben aus der Wolke rausgeflogen sind. Quasi wie so eine Popcornmaschine. Wir standen unter blauem Himmel und auf einmal fliegen uns da 8-9 Zentimeter Brocken um die Ohren. Und da, wir standen draußen, wo du dann eigentlich so aufs Gewitter guckst, so wie immer. So also wirklich wie jedes Jahr ganz normal. Denkst dir nichts Böses. Es ist halt sehr windig dabei oft. Und bei uns schien auch die Sonne, wie gesagt, blauer Himmel und die Gewitterwolke war vor uns. Alles noch ganz am Anfang, das Gewitter war noch gar nicht so groß, noch richtig schön, geht gerade eigentlich erst los. So war die Stimmung. Und auf einmal hört, also wir hinter uns auf der Straße, so einen dumpfen Aufknall, denkst du dir, umgedreht, nichts weiter bei gedacht. Irgendwann so neben uns im Feld, wieder sowas, wie so, was ist das denn? Dann wieder und mein Freund, der dabei war, bückt sich und hebt dieses Hagelkorn hoch und er meint nur, ich glaube, wir haben ein Problem. Und dann kam das nächste. Wir haben unsere Klamotten gepackt, ab ins Auto, so schnell es geht und sind losgefahren, weil das waren wirklich ganz große. Also so, das, hätte das einer in den Kopf gekriegt, wäre mindestens Krankenhaus danach gewesen.
Heftig.
Also es wäre mindestens Platzwunde geworden, wenn nicht mehr. Weil die waren wirklich riesig. Und ja, das Auto sah danach nicht ganz so gut aus. Also war zum Glück versichert, aber Mondlandschaft beschreibt es am besten. Mhm. Wir haben zum Glück nichts auf die Scheibe bekommen, wie auch immer. Wir hatten aber noch Freundin mit dabei aus Italien und denen hat die Windschutzscheibe zerrissen. Die mussten die am nächsten Tag auch wechseln, die konnten kaum noch was sehen durch die Scheibe. Also die haben ein paar Einschläge abgekriegt und die war komplett gesplittert und gesprungen. Also es war schon nicht ohne, aber das ganze Spiel war, also die ganze Situation hat vielleicht 4-5 Minuten gedauert, bis wir da wieder raus waren. Und es hat gereicht, dass die Autos dementsprechend aussahen. Und wenn wir dir das dann vorstellst, das erlebst du, wenn du da draußen im Freien stehst. Nicht gut. Das war so, sag ich mal, so die Situation, die nicht sehr angenehm war, weil wenn wir zum Beispiel die Scheibe komplett kaputt gewesen wären, wir hätten nicht mehr fahren können. Das Gewitter zog ja noch auf uns zu. Das heißt, dann wäre vielleicht danach noch mehr passiert. Also das ist nicht ganz so angenehm. Das andere war gerade dieses Jahr, das ist jetzt so das eine Mal, also die gleiche Situation ist mir mal im Hellen passiert und jetzt im Dunkeln, dass wir in mal ganz kurz einen Tornado mal begrüßt haben. Er war kurzzeitig mal ziemlich windig. Das eine Mal ist der an einer Stelle entstanden, wo er super selten entsteht. Also es würde jetzt auch zu lang für mich, das jetzt genau erklären würde. Auf jeden Fall war der 5 Sekunden vorher nicht da und dann war er auf einmal irgendwie da. Man konnte ihn nicht sehen, aber die Winde waren da. Also der Schlauch quasi war nicht sichtbar bis auf den Erdboden. Und da war nur so ein ganz kleiner Zipfel wohl oben aus der Wolke raus. Aber der Wind hat gereicht, dass er den Boden erreicht hat. Ja, und wir standen halt zu dem Zeitpunkt noch so am Auto mit offenen Türen und dann flog uns mal kurzzeitig jede Menge Dreck um die Ohren. War zum Glück nichts Schlimmes, kein Stark, aber es war mal halt kurzzeitig richtig knackiger Wind und dann war er wieder weg. Das war jetzt nicht so, dass da was hätte bei passieren können, aber das war trotzdem erstmal so, okay, das war jetzt ein Tornado, alles klar. Und dieses Jahr, das ist jetzt gerade echt noch eine ganz frische Erinnerung, ist jetzt erst vor 2 Wochen passiert. New Mexico, wir fotografieren. Den ganzen Abend ein tolles Gewitter, super Fotos im Kasten gehabt. Und oftmals ist es dann so, dass abends so ganz viele neue Gewitter entstehen. Das wird dann einfach so ein Gewitterbrei eigentlich. Und dann ist das einfach nur viel Regen, viel Blitzerei, aber nichts mehr, was jetzt extrem gefährlich ist. Ja, wir waren schon auf dem Weg zum Hotel. Und genau über uns auf der Landstraße hat sich wohl eine neue Gewitterzelle gebildet. Von jetzt auf gleich haut es Starkregen runter. Und das so heftig, dass wir nur noch mit Schritttempo irgendwie den Highway langfahren konnten. Dann fing auf einmal der Wind an, extrem zuzulegen. Aber wirklich extrem. Selten so einen starken Wind erlebt. Ich meine, viele, die jetzt zuhören, kennen bestimmt noch das Ela-Pfingstunwetter von damals, den Wind. Mhm. Ähnlich, wenn nicht sogar noch mehr.
Okay.
Würde ich sagen. Und wir wussten nur durch, dass es geblitzt hat, so in meinem Augenwinkel, so, es stehen Bäume am Straßenrand. Das war dann so unangenehm, weil wir wussten ja nicht, ob so ein Baum mal umkippt und Äste abreißen, auf uns drauf fallen. Ja, okay, wir mussten aber irgendwann sogar stehen bleiben, weil du konntest die Straße nur noch einen halben Meter vor dir sehen, da ging nichts mehr. Aber das Schlimme kam dann, der Wind innerhalb von einer Sekunde von jetzt auf gleich um 90 Grad gedreht, die Windrichtung. Und da hat im Auto plötzlich mal keiner mehr irgendwie einen Ton gesagt, weil jeder wusste dann, Wenn das so schnell geht, kann das eigentlich fast nur eine tornadische Zirkulation gewesen sein. Und so schnell wie das dann auch alles war, so schnell war es dann wieder weg. Und das war noch ein Indiz dafür. Und da haben wir dann auch nur gedacht, so, okay, das machen wir nicht nochmal so. Das war dann Lehrgeld. Es ist zum Glück nichts passiert, aber ich sag mal so, man hätte es vorher eventuell sehen können, dass wir sagten, lass mal lieber noch 10 Minuten warten, bevor wir zum Hotel fahren, lass uns mal nicht durch den Regen fahren. Aber wir hatten es in dem Moment so eingeschätzt, das Gröbste ist alles schon durch und es ist nur starker Regen, Wind und sonst nichts. Also langsam, sicher kann man da durchfahren. Ja, aber bei frischen Gewitterzellen kann sowas mal schon passieren. Ist nichts passiert, zum Glück, aber das war Lehrgeld. Das nächste Mal warten wir noch mal 10 Minuten und dann sollte das sicherer sein.
Der Schutzengel hat da Überstunden gemacht.
Ja, sag ich mal so, er hat mal kurz vorbeigeschaut. Vielleicht. Er musste nicht viel tun, aber er hat mal ganz kurz geguckt, was Sache ist.
Jetzt gibt es unter Fotografen immer so, also gerade unter Tierfotografen, immer so dieses eine Bild, wo der richtige Fotograf am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Gibt es bei dir auch dieses eine Bild, das du einmal geschossen hast?
Was ich einmal geschossen habe?
Das perfekte Bild, wo du gesagt hast, dieses Bild kommt in 10 Jahren nicht mehr wieder, sondern da war ich am perfekten Moment war ich dabei und habe auf den Auslöser gedrückt.
Ich glaube, das gibt's nicht, nein. Weil ich bin ein Typ, ich bin nie 100%ig zufrieden. Mhm. Ich habe das Bild im Kopf.
Erzähl es. Ja. Das ist spannend.
Ja, ihr müsst euch, also ich habe so ähnliche Bilder geschossen, würde ich sagen, aber nicht genau so, wie ich es mir eigentlich im Kopf ausmale. Ihr müsst euch das eigentlich vorstellen, eine riesige Gewitterwolke, die kreisrund ist und aussieht wie ein riesiges Raumschiff. Mhm. Davon habe ich Bilder, aber leider nicht zur richtigen Tageszeit. Ich stelle mir das so vor, die Sonne ist noch da und hinter dem Gewitter regnet es, aber nicht so viel, dass das Licht noch durchkommt. Und das ganze Licht wird gestreut und alles ist diffus und wird in so einem orange-rot und getaucht, weil die Sonne gerade eben noch so überm Horizont ist. Und ihr müsst euch ja so fühlen, jetzt nicht so irgendwie Wolkenfetzen, die ganze Wolke ist glatt geschliffen. Mhm. Wirklich laminare Strukturen, alles komplett wirklich wie so ein Kreisel und das dann bis in 10, 12 Kilometer Höhe quasi. Und das Ganze dann noch garniert mit einem schönen Blitz. Und wenn man es ganz übertreiben will, noch mit einem Tornado drunter. Ist nicht utopisch, weil solche Bilder existieren. Ich habe das leider in dieser Form noch nicht gesehen. Das letzte Mal, dass es das in der Form so ausgeprägt gab, war natürlich in 2021, wo wir nicht nach Amerika einreisen durften.
Mhm, klar.
Und das noch in einem meiner Lieblingsbundesstaaten, in Montana. Ja, das war sehr nah dran an Perfektion. Ich würde sagen, das war so bei 99%. Aber so, wenn ich nicht solche Bilder im Kopf hätte, die ich noch nicht geschossen hätte, dann würde irgendwann, sage ich mal, auch ein bisschen nicht die Lust dran verloren gehen, aber so dieses ganz Besondere. Mhm. Du weißt nie ganz genau, wie sieht das Gewitter später aus. Wenn ich jetzt einen Berg fotografieren gehe oder in der Wüste fotografieren gehe, ich sehe das die ganze Zeit. Es spielt natürlich Wetter auch eine Rolle, wie ist das Licht etc. pp. Aber ich kann mich da jeden Tag hinsetzen, bis ich sage, das Licht war jetzt perfekt. Oder, sag ich mal, nahezu so, wie ich mir das vorstelle. Weil der Berg wird dann noch nächstes Jahr stehen. Der wird auch noch in 10.000 Jahren, also in 10.000 Jahren vielleicht, was weiß ich. Aber der wird auch noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre da so stehen. Die Dünen in der Regel auch. Aber das Gewitter ist wirklich nur in diesem einen Moment so da, wie es da ist. Es ist immer ein Unikat und die Möglichkeit, das nochmal zu reproduzieren, ist für dieses Gewitter sofort vorbei. Mhm. Gibt's nicht mehr. Das ist der große Unterschied dabei. Bei der Landschaft habe ich echt sehr viele Versuche, das hinzubekommen mit sehr gutem Licht. Beim Gewitter muss ich nehmen, was ich kriegen kann, weil es die Situation immer nur ein einziges Mal im Leben gibt. Und deswegen, man ist immer überrascht, man ist immer gespannt drauf, wie es aussehen wird. Und ich warte noch drauf, dass ich sage, okay, das ist jetzt der Schuss. Es gibt viele, die sind nah dran, würde ich behaupten, aber es gibt keins, wo ich sage, das ist das perfekte Foto.
Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Ja. Das habe ich eher bei der Landschaft. Bei der Landschaft habe ich eins, wo ich sage, okay, das ist genauso gelaufen, wie ich das wollte.
Welches ist das?
Das ist aus dem Death Valley, aus den Dünen, auch bei Sturm. Und da hast du ganz viel so Sandfontänen über den Dünen hängen. Die Sonne steht extrem flach und deswegen wird die ganze Szenerie, sage ich mal, sehr kontrastreich, wegen den Dünen und das Licht nur so da drüber streift. Und diese ganzen Sandfontänen stehen dann halt dann so in der Luft. Und das Coole da ist, du hast keinen freien Horizont, das heißt, du hast das Licht nicht so stark bis an den Horizont, sondern dahinter steht ein 3000 Meter hoher Berg, der das Licht quasi komplett schluckt. Und so hast du nur den Sand, der in der Luft ist und die Dünenkämme, golden erleuchtet von der Sonne. Und die Sonne selber siehst du nicht. Und das war so schon seit vielen Jahren immer so im Kopf. Also seitdem ich das erste Mal da war. Und das hat ein einziges Mal genauso funktioniert, wie ich es wollte. Das war Glück. Das war aber auch nicht angenehm. Die ganze Zeit nur Sand im Gesicht und überall und über in den Klamotten. Und
geht die Kamera nicht kaputt?
Die hat das erstaunlich gut weggesteckt. Okay. Nee, das kriegen das kann, in der Regel, wenn du, ich sag mal so, wenn du anständiges Equipment hast, das mögen die nicht gerne, aber das halten die aus, okay, schon.
Dinger sind gut gebaut.
Ja, also du solltest natürlich dann nicht sofort danach alle Rädchen drehen wie ein Wilder oder sowas, dann holst du dir das, guck, dass du die ein bisschen abpinselst danach und so. Das Stativ haben wir dann am nächsten Tag komplett zerlegt und gewaschen, weil das war, oh. Das war eine Schweinerei. Und wie unser Zelt aussah, möchte ich gar nicht erst erzählen. Wir haben im Auto geschlafen die erste Nacht danach. Das ging gar nicht mehr. Wir haben wirklich am nächsten Tag mit Händen, mit zwei Händen, wirklich den Sand aus dem geschlossenen Zelt da rausgeholt. Der war so fein und das hat sich überall abgelegt. Auf diesem Campingplatz, das Sanitärhaus, da waren die Türen zu. Aus den Waschbecken den Sand rausgeworfen. Du hattest leichte Dünenbildung auf dem Boden. Das war völlig irre. Aber ein tolles Erlebnis, ja, wiederum.
Als Schlusswort auf jeden Fall eine wirklich spannende Geschichte. Und wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, dass du deinen perfekten Schuss von, ja, deinem perfekten Gewitter bekommst.
Danke, danke.
Muss danach aber noch weitermachen.
Ja, natürlich.
Und ja, schaut euch, bist du Social Media aktiv?
Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Vorzeige-Social Media-Typ, das muss man ganz ehrlich sagen.
Hast du keine Rabattcodes?
Nee, habe ich nicht. Nein, aber es ist viel zu sehen auf Instagram und auf Facebook. Es ist schon viel zu sehen bei mir auf der Website. Die wird gerade aktuell aber noch überarbeitet. Das braucht aber jetzt, ich denke, weil jetzt gerade andere Sachen viel mehr Priorität noch haben, bis die jetzt wieder komplett steht, denke ich, es wird so eher im Spätsommer sein. Aber da wird natürlich auch das Wichtigste auf jeden Fall zu sehen sein. Aber ansonsten für Bilder scrollen, zappen ist Instagram auf jeden Fall das Ding.
Wie kann man dich da finden?
Einfach Instagram ist auch Dennis Oswald.
Okay.
Also Instagram.com/Dennis Oswald, einfach weg. Und auf Facebook ist es Dennis Oswald Foto. Mit PH aber. Mhm. Weil auf Instagram, da bin ich fast nur Englisch unterwegs, weil das alles international ist und ich viel mit auch ausländischen Leuten, also auch beruflich viel zu tun habe. Also nicht nur mit Fotografen vernetzt, auch mit Kunden halt auch. Mhm. Deswegen mache ich das alles auf Englisch.
Okay. Gut.
Super.
Cool. Und wir kaufen alle dein Buch, Himmel und Hölle, für, was kostet das Ding?
Es kostet 36 Euro.
36 Euro, ja, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, mach das. Sehr viele sind wohl nicht mehr da, habe ich mir sagen lassen. Also es verkauft sich wohl wirklich ganz gut und mal gucken. Also es sind noch genug da, ja, aber es ist schon deutlich mehr weg.
Künstliche Verknappung machen, da sind nur noch drei Exemplare übrig, die müsst ihr euch jetzt sichern.
Wir sind wirklich sehr überrascht gewesen, dass nach einigen Wochen wirklich schon sehr viel weg ist. Also hätten wir selber nicht so erwartet. Also wir sind sehr überrascht und sind sehr glücklich darüber, dass sich das anscheinend in Deutschland, Österreich, Schweiz ganz gut verkauft.
Sehr schön.
Fantastisch. Ja gut, dann warten wir auch auf den zweiten Teil, Himmel und Hölle 2.
Ja.
Und wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und
vielen Dank, dass
viel Erfolg.
Und ja, danke nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht mit euch.
Ja. Ja. Und wir verlinken euch natürlich alles, was ihr über dich wissen müsst, dann
In den Notes, ja. Genau.
Schön, dass ihr zugehört habt und freut euch auch auf die nächste Folge Neues spricht. Tschüss.
Tschüss.